Diese Folge wird präsentiert von NordVPN.
Social Media eignet sich gut dazu, Menschen zu finden, die die gleichen Interessen, Hobbys und Erfahrungen haben wie wir selbst. Zum Beispiel, wenn wir in eine neue Stadt oder in ein neues Land ziehen. Gleichzeitig können wir über die sozialen Medien weiter am Leben unserer Freunde und Familie in unserer alten Heimat teilhaben. Doch leider birgt diese digitale Nähe auch viele Risiken. Denn die Menschen, mit denen wir online eine Verbindung aufbauen, können im echten Leben ganz anders sein. Ich bin Isabel Grünewald und in dieser Folge von Bits und Böses lasse ich eine junge Frau zu Wort kommen, deren Leben sich durch eine Begegnung im Internet für immer verändert hat. Denn Hass und Wut bleiben nicht immer im Netz. Manchmal holen sie die Opfer im Alltag ein. Auch für diese Folge gilt eine Triggerwarnung. Es geht um Hass im Netz und auch um sexuelle Gewalt. Passt auf euch auf. Und wenn ihr Opfer von Hass seid, könnt ihr euch Unterstützung bei Beratungsstellen wie HateAid oder HateFree holen.
Bits und Böses.
Schreibt ein Alfredo, du dummes Stück grüne Scheiße, einfach die Fresse halten und begrabe dich für diese erbärmlichen Aussagen im Garten.
Dreckige Bordsteinschwalbe, ich werde dich töten, du. Ich weiß genau, wo du wohnst.
Ich bin dein schlimmster Feind. Wir sehen uns bald in Berlin.
Er hatte Fotos von mir, da war ich nackt. Und er hat gedroht, sie meiner Familie zu schicken. Und er schrieb sowas wie, du Schlampe, verdienst es nicht zu leben.
Der Täter läuft immer noch rum, die Strafverfolgungsbehörden haben nichts getan. Du hast dein Leben komplett umgestellt, umgezogen und sich da irgendwie selber wieder rausgekämpft.
Bits und Böses. Der Tech-Crime-Podcast von Heise Online.
Die Geschichte von Sarah beginnt mit ihrem Wunsch, in Deutschland zu studieren. Sie kommt aus einem kleinen Ort in einem sehr, sagen wir mal, traditionell geprägten Land. Sarah ist nicht ihr wirklicher Name, aber sie möchte nicht erkannt werden. Darum nennen wir sie heute hier so. Ihr werdet auch nicht ihre Stimme hören, denn als ich mit Sarah gesprochen habe, hatte sie noch immer sehr viel Angst vor ihrem Peiniger. Darum springt meine Kollegin Judy Hohmann ein und wird Sarahs Worte sprechen. Bevor Sarah also in Deutschland studieren darf, muss sie einen Sprachkurs absolvieren. Und dafür zieht sie um. Weg von zu Hause, quasi einen Schritt näher an Deutschland ran. Aber zu diesem Zeitpunkt hat die Corona-Pandemie die ganze Welt fest im Griff. Ihren Sprachkurs macht Sarah dann hauptsächlich online. Andere Studentinnen und Studenten lernt sie dabei zunächst auch nicht wirklich kennen. Wie viele von uns in dieser Zeit hält sie Kontakt mit Freunden zu Hause und sucht Anschluss in ihrer neuen Heimat über Social Media. Sie trifft ihre Freundinnen bei Clubhouse, Instagram oder TikTok, statt im Café oder in einem Club. Und sie fühlt sich wohl in den sozialen Medien. Sarah ist hübsch, wortgewandt, unbefangen und authentisch. Sie fängt an, sich als Content-Kreatorin ein bisschen Geld mit Social Media zu verdienen. Dabei bekommt sie immer mehr Follower. Freunde von Freunden und Familienmitgliedern. Und so lernt Sarah, nennen wir ihn Mario, kennen.
Er war der Freund einer Freundin und ist mir auf Instagram gefolgt. Normalerweise bin ich den Leuten nicht zurückgefolgt, aber er hat über die gemeinsame Freundin versucht, etwas Druck zu machen, damit ich ihm auch zurückfolge.
Mario kommt aus demselben Ort wie Sarah, lebt aber schon seit einiger Zeit mit seiner Familie in Deutschland. Er könnte ihr helfen, Fuß zu fassen, wenn sie endlich auch nach Deutschland kommt. Also folgt Sarah ihm zurück und die beiden fangen an, sich zu schreiben. Es entwickelt sich eine tiefe Freundschaft.
Ich hatte in der Zeit viel Stress, weil während Corona sehr viele Studenten nach Deutschland kommen wollten und viele abgelehnt wurden. Und in der Zeit war er für mich da. Ich war einfach naiv und er wirkte so vertraut, weil er eben genau wusste, wo ich herkam.
Das Studentenvisum für Deutschland kommt endlich und Sarah darf einreisen. Mario bietet an, dass sie doch für ein paar Wochen bei ihm und seiner Familie wohnen könnte, bis sie eine WG gefunden hat. Und Sarah nimmt das Angebot dankbar an, weil Mario für sie so etwas wie ihr bester Freund geworden ist. Doch als sie bei ihm und seiner Familie wohnt, ahnt sie langsam, dass Mario das nicht reicht. Also heißt es, so schnell wie möglich wieder etwas Abstand schaffen. Aber die erste WG, in der Sarah landet, ist schrecklich. Die Mitbewohner sind unfreundlich und es ist dreckig. Sarah will sich jetzt lieber eine eigene Wohnung suchen. Und wieder springt Mario ein. Allerdings nicht so, wie man von einem besten Freund erwarten würde.
Die ganze Zeit hat er versucht, mir zu zeigen, wie gefährlich Deutschland für eine Frau ist. Er hat mir die ganze Zeit die schlechte Seite vom allein hier Leben gezeigt und hat mir nur Angst gemacht. Und ich habe dann wirklich gedacht, dass ich hier nicht alleine sein kann. Das ist gefährlich. Und ich war so naiv. Ich konnte auch nicht gut neue Freunde hier in Deutschland finden. Ich war ja neu hier und ich konnte auch noch nicht sehr gut Deutsch sprechen. Das war alles katastrophal. Also die Situation allgemein. Ja, und diese Person, die wusste das alles. Er war zwar jünger als ich und ich dachte die ganze Zeit, der ist nur ein kleiner Junge, aber gleichzeitig schien er so viel zu wissen und mich beschützen zu wollen.
Es kommt also, wie es so oft kommt, wenn einer Frau nur lang genug eingeredet wird, dass sie es allein nicht schafft. Sarah beginnt, Mario zu glauben. Und sie denkt, dass sie vielleicht, wenn sie ihm nur eine Chance gibt, sich ja doch auch in ihn verlieben könnte.
Ich war so eine Person, für mich waren Style und Aussehen immer wichtig. Er war nicht gut darin. Er hatte kein Selbstbewusstsein, war immer allein zu Hause am Computer spielen. Ich habe ihm trotzdem eine Chance gegeben, aber dann bemerkt, dass es keinen Sinn hat. Dabei habe ich es wirklich versucht. Wir haben sogar versucht, miteinander zu schlafen, weil ich dachte, das hilft vielleicht, wenn ich auch den körperlichen Kontakt habe. Denn ich mag ihn ja. Aber es hat nicht geholfen, weil ich ihn eben nur mochte. Das war keine Liebe. Dann habe ich gesagt, ich kann nicht mit dir zusammen sein, wir müssen Schluss machen. Wir können beste Freunde bleiben, aber ich kann nicht in einer Beziehung mit dir sein, weil du nicht mein Typ bist. Aber er konnte das nicht akzeptieren.
Die Situation ist verzwickt. Einerseits ist Sarah der Familie von Mario eng verbunden. Schließlich hat sie die ersten Wochen in Deutschland dort gelebt und weiß es sehr zu schätzen, dass diese Menschen sie als Teil der Familie aufgenommen haben. Sowas tut schließlich jeder Person gut, wenn sie in einem fremden Land auf Menschen trifft, die ihr das Gefühl geben, zu Hause zu sein. Aber andererseits ist da auch die Erwartung, dass Sarah mit Mario zusammen sein sollte. Und Mario wird immer eifersüchtiger, vor allem als Sarah dann endlich doch allein lebt.
Da hat es angefangen, dass er mich nur einfach die ganze Zeit kontrollieren wollte. Wo bist du? Was machst du? Und das war genau der Moment, wo ich angefangen habe, neue Freunde in Deutschland über meinen Sprachkurs und mein Studium zu finden. Und er hat gecheckt, dass er mich verliert.
Ihre neuen Freunde eröffnen Sarah das Studentenleben, von dem sie in ihrer Heimat nur träumen konnte. Sie geht aus, geht feiern, fühlt sich wohl und angekommen. Das gefällt Mario natürlich gar nicht. Mario weiß, dass Sarah einen Freund in ihrer Heimat hatte, von dem sie sich schweren Herzens getrennt hat, als sie nach Deutschland kam. Das traditionelle Leben als Mutter und Hausfrau war einfach nicht ihr Traum. Sie wollte sich weiterbilden und weiterentwickeln. Mario scheint nun besessen davon, dass Sarah im Handumdrehen einen neuen Freund haben könnte.
Er hat die ganze Zeit angerufen. Manchmal hatte ich 70 Missed Calls. Das war einfach krank. Ich habe ihm dann nur kurz eine WhatsApp geschrieben. Ich bin ausgegangen oder so. Und dann wollte er meinen Standort wissen. Schick mir deinen Standort. Weil er dachte, dass ich losziehe und sofort mit einem anderen schlafe.
Mit der Zeit merken auch Sarahs Freundinnen, dass irgendwas da nicht stimmt. Sie sollte sich auf ihr Studium konzentrieren und ihr neues Leben genießen. Aber Mario hängt wie eine dunkle Wolke über ihr. Sarah ist immer noch gefangen zwischen dem Glauben, dass das doch schließlich ihr bester Freund war, dem sie vertraut hat und bei dessen Familie sie sich so wohl fühlt, und dem verstörenden Gefühl, dass er nicht versucht, sie zu schützen, sondern zu kontrollieren. In der Hoffnung, dass ihr Gefühl sie trügt, nimmt Sarah Marios Angebot an, dass er in ihrer Abwesenheit ihre Pflanzen gießt, während sie ein paar Wochen zu ihrer Familie in ihr Heimatland fliegt. Selbst wenn sie spürt, dass seine unerwiderten Gefühle ein Problem darstellen, glaubt Sarah weiterhin, dass Mario ja eigentlich nur ihr Bestes will. Vielleicht hilft ja etwas Abstand.
Das hat alles angefangen, genau als ich nach Hause geflogen bin. Als ich zurückgekommen bin, habe ich gesehen, dass jemand versucht, mich per E-Mail zu bedrohen. Der schreibt die ganze Zeit, warte nur ab und guck, was ich mit deinem Leben mache und so weiter.
Ein Fremder bedroht sie. Und Sarah hat keine Ahnung, woher dieser Hass kommt. Als sie vom Besuch bei ihrer Familie wieder nach Deutschland zurückkommt, holt Mario Sarah vom Flughafen ab. Und er ist irgendwie mies drauf. Er wirkt, als sei er auf die ganze Welt wütend, vor allem auf alle Frauen. Aber Sarah hat ganz andere Probleme, denn der Unbekannte bleibt nicht bei leeren Drohungen. An dieser Stelle ist es wahrscheinlich sinnvoll zu wissen, dass Fotos und Videos von Sarah mit ihrem Ex-Freund existieren, von dem sie sich getrennt hatte, bevor sie nach Deutschland kam.
Ich war so naiv. Ich war Anfang 20 und immer, wenn mein Freund gesagt hat, komm, machen wir Videos oder Fotos, dann habe ich immer gesagt, wieso brauchst du Fotos oder Videos davon, wie wir Sex haben oder sowas? Wozu brauchst du das? Aber der hat gesagt, das sei ja nur für uns. Wir zeigen die niemanden. Ich habe das irgendwann akzeptiert und gesagt, ja okay, ich liebe diese Person und das bleibt ja bei uns. Das wird niemand sehen. Denn wir kommen beide aus einem sehr traditionell religiös geprägten Umfeld. Seine Familie hätte das absolut nicht akzeptiert, dass er eine Freundin hat und sowas macht. Ich hatte die Videos und Fotos also auf meinem Laptop auf der Festplatte, aber ich hatte die inzwischen völlig vergessen. Ich habe einfach vergessen, die zu löschen, weil ich ja ein neues Leben in Deutschland hatte.
In Deutschland, wo niemand sich für solche Bilder oder Videos schämen muss. Zumindest in der Theorie. Sie hat nicht daran gedacht, dass ihr bester Freund, während sie weg ist, nicht nur ihre Pflanzen gießt und die Post aus dem Briefkasten holt, sondern ihre Wohnung durchsucht, den Laptop findet und an diese Aufnahmen gelangt, die Sarah schon so gut wie vergessen hatte. Mario gibt sich damit als Fremder aus, der sie erpressen will.
Er hatte Fotos von mir, da war ich nackt. Und er hat gedroht, sie meiner Familie zu schicken. Und er schrieb sowas wie, du Schlampe, verdienst nicht zu leben, ich mach dein Leben kaputt, ich mach das Leben deiner Familie in deiner Heimat kaputt. Die können dort keiner Person mehr in die Augen schauen, weil alle es wissen und alle über ihre Tochter reden.
Ihr denkt jetzt vielleicht, das muss ihr doch klar sein, wer das war. Im Nachhinein ist sowas vielleicht klar. Aber in der Situation selbst? Oder würdet ihr eurer besten Freundin oder eurem besten Freund zutrauen, euch so zu hintergehen? Zumal diese Art von Gewalt in der Regel eine gewisse Vertrauensbasis voraussetzt. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat erst im Februar vor sogenannter Sextortion gewarnt. Dabei spielt Vertrauen eine zentrale Rolle.
Etwa 4% aller im Vorjahr von Cyberkriminalität Betroffenen wurden mit intimen Inhalten wie etwa Nacktbildern erpresst. Das belegt der Cybersicherheitsmonitor 2024. Täterinnen und Täter treten dabei oft über soziale Netzwerke, Dating-Apps oder Gaming-Chats gezielt auch mit jungen Opfern in Kontakt. Um deren Vertrauen zu gewinnen, täuschen sie Gemeinsamkeiten vor und geben beispielsweise an, dieselben Interessen zu haben. Oft verlagern sie die anfangs lockeren, freundschaftlichen Chats nach kurzer Zeit in andere Kanäle wie etwa Messenger-Dienste. So umgehen sie Maßnahmen, die die ursprünglichen Plattformen zum Beispiel zum Schutz von Minderjährigen getroffen haben. Aus einfachen Gesprächen entstehen später Forderungen nach Nacktbildern oder Videos. In anderen Fällen sind die Täterinnen und Täter Menschen aus dem sozialen Umfeld der Opfer, darunter etwa Ex-Partnerinnen und Partner. Was beide Fälle gemeinsam haben, die Betroffenen werden mit der Drohung erpresst, die intimen Aufnahmen zu veröffentlichen. Täterinnen und Täter fordern dann zum Beispiel Geldzahlungen oder weitere Aufnahmen von ihnen. Immer öfter findet dieses Phänomen, auch Sextortion genannt, nach Extortion, Englisch für Erpressung, auch unter Kindern und Jugendlichen statt. Die Täter sind in den meisten Fällen männlich und stammen entweder aus dem direkten sozialen Umfeld, zum Beispiel der Schule, sie können aber auch Fremde sein.
Das BSI räumt ein, dass die Dunkelziffer gerade bei Sextortion extrem hoch ist. Denn die Opfer schämen sich für das, was andere ihnen angetan haben – und zeigen die Taten häufig nicht an. Auch Sarah sagt in unserem Gespräch immer wieder, sie sei dumm oder naiv gewesen. Dabei trifft sie keine Schuld. Sie war nur eine junge Frau, die sich einfach nicht in einen Mann verlieben konnte, der sie unbedingt haben wollte. Nichts von dem, was jetzt passiert, hat sie in irgendeiner Weise verschuldet. Egal, wie gutgläubig sie an ihre Freundschaft mit Mario herangegangen ist. An dieser Stelle möchte ich euch kurz den Sponsor der heutigen Folge vorstellen, NordVPN. Online-Surfen ohne VPN? In Zeiten von unsicheren WLANs, Datenklau und Tracking ist das fast wie Autofahren ohne Gurt. Die Verwendung von NordVPN kann helfen, privat, anonym und geschützt zu surfen. NordVPN bietet Cybersicherheit und Privatsphäre und schützt deine Verbindung mit nur einem Klick. Mit der Funktion Bedrohungsschutz Pro kannst du schon während des Downloads Dateien auf Viren überprüfen. Werbung, Online-Tracker und bösartige Links werden direkt und automatisch blockiert. Du surfst mit NordVPN nicht nur sicher durchs Netz, du kannst auch auf deine Lieblingsinhalte aus dem Heimatland zurückgreifen, egal wo du gerade auf der Welt bist. Auf Webseiten aus anderen Ländern kannst du ganz einfach zugreifen, indem du deinen virtuellen Standort wechselst. Und du kannst sogar beim Online-Shopping Geld sparen, zum Beispiel durch länderspezifische Preise. Egal ob im Café oder zu Hause auf der Couch, mit NordVPN sind deine Daten geschützt. Für unsere Hörerinnen und Hörer gibt es jetzt ganze 4 extra Monate zu dem 2-Jahres-Plan über nordvpn.com/bitsundböses. Und das völlig risikofrei, dank der 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Aber zurück zu unserem Fall. Natürlich fragt sich auch Sarah jetzt, wie irgendjemand an diese sehr privaten Aufnahmen gekommen sein konnte. Waren es Freundinnen aus ihrem Sprachkurs? Aber nein, die waren ja nie wirklich in der Nähe dieses Laptops. Sarah wird nach und nach bewusst, dass es nur einen gab, der an diese Fotos hätte kommen können. Mario. Und der merkt, dass Sarah etwas ahnt. Also tut er so, als würde der Erpresser auch Mario und seiner Familie drohen.
Er hat in der E-Mail geschrieben, dass er das Leben von Mario auch fertig macht. Das Leben seiner Familie. Und er schrieb, guck mal, was ich mit den Instagram-Fotos seiner Mutter gemacht habe. Der war so krank. Er hat die Fotos von seiner Mama auf den Körper einer Prostituierten gemacht. Und mit sowas wollte er Druck machen und hat gesagt, wenn du nicht jetzt antwortest, dann veröffentliche ich das. Und wegen dir geht diese Familie dann auch kaputt. Stell dir vor, was ich mit seinem kleinen Bruder machen kann. Alles wegen dir, wenn du jetzt nicht auf mich hörst und für immer in deine Heimat zurückfliegst. Und ich konnte auch nicht auf einmal Schluss machen, weil ich hatte Angst, dass wenn das dieselbe Person ist, dann schickt er die Fotos und Videos meiner Familie. Der veröffentlicht das im Internet. Und habe ich gedacht, ja okay, du musst dich jetzt beruhigen und einfach freundlich irgendwie alles hinkriegen.
Freundlich sein, den Peiniger nicht noch mehr reizen. Was würdet ihr tun in so einer Situation? Wenn jemand etwas so Verstörendes tut, wie ein Deepfake der eigenen Mutter anzufertigen, um euch auf eine falsche Fährte zu locken. Zu was wäre so jemand noch fähig? Und ihr habt keine handfesten Beweise, nur das Bauchgefühl, das euch sagt, dass hinter all dem jemand steckt, der einmal euer bester Freund war. Der auch der Einzige ist, der alles über eure Familie weiß.
Auf einmal haben meine Mutter und mein Vater WhatsApp-Nachrichten von einer fremden Nummer bekommen. Und wer sonst hätte die Nummer von meiner Familie haben können? Wer sonst konnte die Kleinigkeiten über meine Familie oder über meine Sachen in der Wohnung wissen? Und dann habe ich meiner Familie alles erklärt. Und mein Vater hat sich so gut verhalten, zum Glück. Ich sag nur Gott sei Dank. Ich dachte die ganze Zeit, wenn mein Papa diese Videos und Fotos sieht, dann muss ich mich umbringen. Ich habe zweimal versucht, mich umzubringen. Ich habe zweimal so viele Tabletten genommen, dass ich nicht mehr aufstehen konnte.
Eine Freundin findet Sarah und hilft ihr wieder auf die Beine. Aber Sarah ist nicht nur körperlich, sondern emotional völlig am Ende. Sie will nicht mehr. Sie will nach Hause zu ihren Eltern sich verkriechen. Doch ihr wird klar, dass Mario sie nicht in Ruhe lassen wird. Und diesmal sind es nicht nur E-Mails.
Er hat Fake-Accounts bei Instagram mit meinem Namen gemacht. Oh, das war katastrophal, wenn ich daran nochmal denke. Fake-Accounts mit meinem Namen und diesen Fotos und Videos. Die ganze Zeit habe ich nur bei Instagram die Fotos von meinem Gesicht gemeldet und habe gesagt, diese Person macht Fake-Accounts mit meinem Namen, mit meinen Fotos und Videos. Instagram hat jedes Mal das zwar immer gelöscht, aber er hat weitergemacht. Und irgendwann habe ich dann einfach gesagt, ich gebe auf. Wenn meine Verwandten so dumm sind und denken, dass ich sowas wirklich veröffentlichen würde, ich bin doch nicht bescheuert. Aber die Leute in meinem Heimatort sind neugierig und haben viel über meine Familie gelästert. Meine Eltern hatten dadurch viele Probleme. Aber mein Vater hat so toll reagiert und hat gesagt, wenn du willst, dass ich zufrieden und stolz auf meine Tochter bin, dann bleib in Deutschland, mach dein Studium zu Ende und scheiß auf all das Gerede der Nachbarn und Verwandten. Komm zu Besuch, wann immer du kommen möchtest, dann musst du auch all diese Leute gar nicht sehen. Und dann geh zurück nach Deutschland und leb dein Leben.
Die unerschütterliche Liebe ihrer Eltern gibt Sarah die Kraft, sich zu befreien. Sie geht zu einer Frauenberatungsstelle, weil sie ihre Panikattacken in den Griff bekommen möchte. Und diese Beratungsstelle empfiehlt Sarah, sich an HateAid zu wenden. Sarah beschreibt diesen ersten Kontakt mit der Beratungsstelle von HateAid als einen der besten Momente in ihrem Leben, weil sie plötzlich nicht mehr allein war, sondern mit ihrem Leid ernst genommen wurde und festgestellt hat, dass es auch andere Menschen gibt, die so etwas erlebt haben. In der Beratungsstelle von HateAid arbeiten Menschen wie Wanda Kaminski. Der erste Schritt für Wanda ist meist eine sogenannte Sicherheitsberatung.
Also die Sicherheitsberatung umfasst immer den digitalen Bereich. Also sind die Passwörter neu, sind die Geräte clean sozusagen, also frei von anderen UserInnen. Aber auch den analogen Aspekt. Also ne, taucht eine Person bei dir vor der Tür auf? Ist Umzug ein Thema? Kannst du umziehen? Ist das sinnvoll? Ist das notwendig? Genau, und als der Umzug dann anstand, habe ich so ein Begleitschreiben aufgesetzt. Also man kann die Melderegister-Auskunftssperre ja bei der Behörde beantragen, bei der man angemeldet ist, also Bürgeramt, Einwohnermeldeamt und so weiter. Und wir schreiben als Organisation Begleitschreiben, also Empfehlungsschreiben dazu, dass wir als Organisation davon ausgehen, dass es sinnvoll ist und notwendig ist, dass die Adresse gesperrt wird.
Wanda hilft also Sarah, die nächsten logischen Schritte zu gehen, um wieder ein gewisses Maß an Sicherheit zu fühlen. Und als Sarah soweit ist, sich wieder an Social Media heranzuwagen, schauen sie, wie das funktionieren könnte, sodass Sarah sich weiter sicher fühlt. Sie hat inzwischen wieder einen Instagram-Account, aber nur um zu schauen, um irgendwie mitreden zu können über Trends und Themen und nicht völlig abgehängt zu werden. Alles komplett anonym. Denn der Täter kennt ja ihre Familie und ihre Freunde und könnte sie so vielleicht wieder finden. Wieder als Content-Kreatorin zu arbeiten, ist so allerdings unmöglich.
Ich kann mein Gesicht nicht zeigen. Ich muss immer meine Stimme ändern, per KI oder sowas. Das ist ja viel zu viel Arbeit und damit kann man nicht so erfolgreich sein, weil die Leute eine echte Person sehen wollen, wenn es um Lifestyle geht. Dafür müsste ich mein Gesicht zeigen und mein Leben zeigen. Davor habe ich einfach Angst.
Bei aller Selbstfürsorge ist diese Angst Sarahs ständiger Begleiter. Sie hat ihre Telefonnummer geändert, ihre E-Mail-Adresse ist in eine andere Stadt gezogen. Und doch, das Erste, was sie jeden Morgen macht, ist prüfen, ob der Täter sie wieder angeschrieben hat. Oder ob er jemand anderen aus ihrem Umfeld ins Visier genommen haben könnte. Sie schaut bei Instagram, ob er Menschen, die sie jetzt kennt, folgt. Oder ob neue Fake-Profile von ihr aufgetaucht sind. Sarah hat zwar neue Freunde gefunden, aber es fällt ihr schwer, den Menschen wirklich zu vertrauen, geschweige denn eine Beziehung einzugehen. Dazu ist sie noch lange nicht bereit. Sie versucht lieber, ihren inneren Frieden zu finden. Und was ist mit dem Täter? Sarah hat Anzeige erstattet, sich die Hilfe eines Anwalts gesucht. Aber auch wenn alle Indizien dafür sprechen, dass Mario der Täter ist, konnte die Polizei ihm das bislang nicht nachweisen. Auch das ist ein Schicksal, das Sarah mit vielen anderen Opfern teilt, weiß Wanda Kaminski von Hate Aid. Gerade darum hat sie nur Bewunderung dafür, wie Sarah sich zurück in ihr Leben kämpft.
Wie du damit umgehst und wie du auch dieses, ich mache ganz viel für meine Seele und du bist wirklich irgendwie durch die größten Höllen gegangen. Und im Außen hat sich ja nichts verändert. Also der Täter läuft immer noch rum, die Strafverfolgungsbehörden haben nichts getan, die zivilrechtlichen Schritte haben zu nichts geführt. Also es hat sich sozusagen nichts von dem, was ich hätte ändern sollen, hat sich verändert. Oder irgendwie die Fake-Accounts sind alle erfolgreich irgendwie von den Plattformen genommen werden, sondern du hast dein Leben komplett umgestellt, umgezogen und sich da irgendwie selber wieder rausgekämpft. Also ich finde, das ist ein wahnsinnig beeindruckender Fall, aber eigentlich auch ein Paradebeispiel anhand dessen, wie es eigentlich gerade nicht laufen soll. Und eben, weil sich ja auch in den sozialen Netzwerken eigentlich wirklich gerne und viel bewegt hat und auch irgendwie mit beruflicher Kompetenz. Wir hatten jetzt zuletzt in der Beratung, das ist jetzt schon wieder ein bisschen her, weil ja dann auch immer wieder Uni-Prüfungen anstehen und so, und wir da irgendwie auch versuchen, die Beratungsgespräche so zu vereinbaren, dass es halt eher irgendwie unterstützend ist und nicht noch mehr Aufgaben anfallen, sozusagen überlegt, ob du mit, also ohne Gesicht wieder auftreten könntest. Also es gibt oft so zwei verschiedene Sichtweisen. Aus psychologischer Sicht ist immer so das größte Gut, was betroffene Personen haben, ist die eigene Verfassung und die Gesundheit, körperlich und psychisch. Und dafür ist, glaube ich, gerade richtig und wichtig, dass sich noch zurückzieht. Und aus politischer Sicht oder aus, also so, wenn man das ganze Problem betrachtet sozusagen, ist eigentlich ja genau das, was nicht passieren sollte, dass sich Personen zurückziehen und nicht mehr trauen, so aufzutreten.
Wirklich in die Öffentlichkeit der sozialen Medien wird sich Sarah mit ihrem Gesicht noch lange nicht wagen. Vor allem nicht, weil der Täter ja jederzeit wieder anfangen kann. Nichts hält ihn davon ab, ihre Familie, ihre Freunde und sie selbst wieder anzugreifen. Für die Strafverfolgungsbehörden ist solch digitale Gewalt ohne Blut, blaue Flecken oder gebrochene Knochen oft schwer zu greifen.
Wir hüten uns immer davor zu sagen, wir haben irgendwie, also wir halten die Strafverfolgungsbehörden für inkompetent oder es läuft immer so oder so, aber es läuft noch viel zu oft so, dass Täter nicht identifiziert werden, die Strafverfolgungsbehörden digitale Gewalt nicht ernst genug nehmen oder auch, dass in Stalking-Fällen ganz oft einfach nichts passiert, bis etwas passiert sozusagen. Genau, und das ist so eine Mischung aus nicht verstehen und nicht wissen, glaube ich, ist. Also, dass wir immer wieder auch von betroffenen Personen hören, sie sollen ihre Screenshots ausgedruckt mitbringen oder die Personen bei der Polizei wissen nicht, was ein Browser ist oder so. Also, dass da noch ganz große Wissenslücken sind oder die auch einfach sagen, ja, dann melde dich doch ab oder so, ne? Also, dann einen ganz anderen Bezug zu haben als wir den Bericht nicht halten, dass es eben die absolute Schuld bei der Tatperson liegt und nicht bei der betroffenen Person. Es nicht darum geht, dass betroffene Personen sich zurückziehen oder Frauen im digitalen Raum nicht bewegen oder auf Social Media nicht bewegen oder nicht äußern, sondern dass TäterInnen konsequent zur Rechenschaft gezogen werden sollten.
In diesem Fall wurde der Täter nicht zur Rechenschaft gezogen. Noch nicht. Wir können also vorerst nur hoffen, dass Sarah ihren inneren Frieden zurückgewinnt und Mario ihr diesen nicht wieder nimmt. In der nächsten Folge blicken wir auf die Arbeit derjenigen, die für einen freundlichen Umgangston im Netz sorgen, nämlich auf Social Media Managerinnen und Forenadministratoren. Worauf muss man achten? Und wie kann man Sprache und Bilder sensibel einsetzen, um nicht Hass, Hetze und Vorurteile zu schüren? Mehr dazu in 2 Wochen. Und wenn ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, würde es mich freuen, wenn ihr das tut, damit ihr immer informiert werdet, wenn die nächste Folge veröffentlicht wird. Bits und Böses ist ein Podcast von Heise Online. Er wird geschrieben und gesprochen von mir, Isabel Grünewald. Ganz besonderer Dank gilt heute Sarah, die mir so mutig ihre Geschichte erzählt hat, und Hate Aid, die den Kontakt zu Sarah hergestellt haben. Außerdem ein herzliches Dankeschön an Judy Hohmann, die Sarah ihre Stimme geliehen hat, und an Marco Pauli, ebenfalls für seine Stimme und die Produktion dieser Folge. Musik, Driven by Clockwork. Recherchen und Archiv, Bob Andrews.